Es gibt da auch noch so ein Stück Blutwurst in einer Vitrine. Ja, das sieht eigentlich für 45-jährige Blutwurst eigentlich noch ganz gut aus. Ne?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Restauratoren-O-Tons, dem Podcast des Deutschen Restauratorenverbandes. Mein Name ist Gudrun von Schönebeck und für diese Folge bin ich auf den Spuren von Josef Beuys nach Kassel gefahren. Heute treffe ich mich mit jemandem, der sich als Restaurator intensiv mit Josef Beuys beschäftigt hat. Thomas Gräber arbeitet seit über 20 Jahren als Gemälderestaurator bei der Museumslandschaft Hessen-Kassel und ist dort zuständig für die Gemälde Alte Meister und die Sammlung Gemälde, Skulpturen und neue Medien von 1800 bis zur Gegenwart, einschließlich des Kasseler Beuys-Raumes. An der Hochschule für Bildende Künste Dresden hat er 2017 über originale und historische Firnisse auf Werken der Gemäldegalerie Alte Meister Kassel promoviert. Lieber Herr Krämer, vielen Dank, dass ich zu Ihnen nach Kassel kommen durfte und herzlich willkommen in unserem Podcast.
Ja, ich begrüße Sie auch sehr herzlich. Schön, dass Sie da sind und dass wir heute ja über die Beuys-Tagung und auch über den Kasseler Beuys-Raum sprechen können.
Wir sitzen hier in der neuen Galerie, in einem Büro-Arbeitsraum, so ein bisschen Atelierraum. Und das ist einer der Orte, also die neue Galerie, ja. In der man wunderbar über Josef Beuys reden kann. Dessen Geburtstag jährte sich am 12. Mai zum 100. Mal. Und vielerorts gab es und gibt es ja Ausstellungen und Aktionen und Diskussionsveranstaltungen. Der erweiterte Kunstbegriff und soziale Plastik werden thematisiert. Man darf sicherlich oder vielleicht fragen, inwieweit die Beuys'schen Vorstellungen von Kunst und Leben tatsächlich aktueller sind denn je oder ob der Beuys-Hype bald vorbei sein wird und sang- und klanglos wieder verschwinden wird. Ich wollte Sie zum Einstieg kurz fragen, wie Sie dieses Beuys-Jahr erleben.
Ich habe mich darauf gefreut. Weil als Wahlkassler lebe ich täglich mit Beuys, mit der Arbeit 7000 Eichen, die hier sich in der Stadt ausbreitet. Auch in unserer Wohnstraße ist das so, da stehen auch die Beuys-Bäume. Und ja, ich finde eigentlich nicht, dass es gerade in Kassel, dass es ein Hype ist, sondern es ist eigentlich eine ja, immerwährende Anregung, nicht sehr stark, nicht übertrieben, aber eben doch immer sehr inspirierend.
Und es werden ja jetzt über die ganze Republik verteilt, werden ja viele, so erlebe ich das jedenfalls, ich komme ja aus der Nähe von Bonn und da hat die Bundeskunsthalle eine große Ausstellung gemacht. Ja. Auf dem Platz davor gibt es Aktionen und Diskussionsveranstaltungen und ich finde das eigentlich ganz spannend, dass auch, so wie ich das sehe, viele junge Künstler dann Beuys vielleicht sogar entdecken, ich weiß es nicht, auf jeden Fall versuchen, daran anzuknüpfen.
Mhm. Ja, also es gibt ja die Museumslandschaft Hessen-Kassel hat zu der stadtweiten Programm Beuys Labor Kassel 2021 ja auch mehrere Beiträge geleistet. Da ist die Tagung, die wir veranstaltet haben, ein Teil. Es gibt zwei Ausstellungen. Das eine sozusagen in die Zukunft gerichtet von Shelley Sachs. Mhm. Und dann gibt es ja einen Rückblick von dem Kasseler Fotografen, der auch viele Jahre die Documenta begleitet hat, fotografisch, Dieter Schwertle, eine Fotoausstellung in der neuen Galerie.
Wenn wir jetzt ins Thema einsteigen, dann Im Grunde ist es schon gesagt, dass Beuys und Kassel sehr eng miteinander verbunden sind. Es gibt ja einige Orte, wie zum Beispiel auch Düsseldorf, wo Beuys mit verbunden ist, aber eben auch Kassel. Und zwischen 1964, zwischen der Documenta 3 und der 1982, der Documenta 7, hat er ja mehrfach teilgenommen. Und sie haben schon die 7000 Eichen, Stadtverwaltung, sondern immer überlegen, wenn man das sagt, ist ein bekanntes Werk. Und ein anderes, bis heute existierendes Werk ist der Raum, den Beuys anlässlich der Eröffnung oder Wiedereröffnung der neuen Galerie 1976 selbst eingerichtet hat. Können Sie kurz erzählen, was dort zu sehen ist?
Dieser Raum liegt im Erdgeschoss in der Mitte des Gebäudes. Es ist ein fensterloser Raum, der auch sehr wenig beleuchtet ist.
Kann ich da kurz dazwischen fragen? Ja. Das ist mir nämlich eben aufgefallen, als ich dort war. Es ist recht dunkel. War das immer so oder sind das konservatorische Gründe?
Das ist, ich sag mal, auch ein Teil meiner Recherchen, die ich noch betreibe. Also ich gehe davon aus, dass das Teil des Kunstwerks ist, diese Einstellung der Beleuchtung. Okay. Es gibt da aber keine Dokumente drüber, wie zu vielem der Restaurierungsgeschichte, der Erhaltungsgeschichte von dem Raum. Aber also ich kenne es so seit 20 Jahren. Ja, Sie treten ein, Sie sehen als erstes, als prominentestes die große Arbeit, also Pack, das Rudel mit 24 Schlitten und einem VW-Bus, Baujahr 1961. Auf der linken Seite eine Reihe von Objektvitrinen, eine kleine Objektvitrine am Boden stehend. An der Stirnseite sehen Sie Filz CV2, ein ja, fast heute schon historisches TV-Gerät mit einer Filz-Mattscheibe. Dann an den Wänden links und an der Stirnseite mehrere Objektvitrinen oder plastische Bilder. Und auf der rechten Seite sehen Sie verschiedene grafische Arbeiten. Und dann gibt es noch, da der Raum ja fensterlos ist, gibt es in der Mitte des Raumes im Gewölbe eine Lichtschiene, an der noch verschiedene Arbeiten hängen, Doppelspaten, dann eine Decke von Marcel Duchamp. Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet von dieser Aktion. Und einen Filzanzug, also eines von mehreren Multiples.
Ja, ist das der originale Raum?
Also das ist, vom Standort her ist es der originale Raum. Jetzt hat die neue Galerie bis 2011 eine umfangreiche Sanierung erlebt, wo das Architekturbüro Stab Architekten die neue Galerie umfassend umgestaltet haben. Es waren natürlich auch technische Dinge zu sanieren, aber die Räumlichkeiten sind umgestaltet worden. Und eine der Räume, die ja relativ unverändert geblieben sind, ist der Beuys-Raum. Und es war auch Ziel der Sanierung, dass die Arbeit an ihrem angestammten oder originalen Standort wieder zurückkehrt. Natürlich, die Details der Innenarchitektur haben sich geändert. Frühere Wandgliederungen, Wandverschalungen aus den 70er Jahren sind entfernt. Und der Teppichboden konnte jetzt aus baulichen Gründen nicht gehalten werden und ist originalgetreu wieder ersetzt worden.
Ach so.
Ja. Mhm. Natürlich hat sich das Umfeld ganz deutlich geändert. Vor der Sanierung hat man den Raum durch eine weite Treppenhausbrücke betreten. Also man hatte da so eine tunnelartige Anmutung. Das Treppenhaus war mit Natursteinplatten belegt. Es war dunkles Holz mit im Spiel. Und jetzt ist das alles sehr hell, von der Formensprache sehr reduziert. Ja, doch an einigen Stellen deutlich verändert.
Jetzt habe ich mich ja umgeschaut in dem Raum und dann auch mit Interesse immer vor allem gelesen, was für Materialien es dort gibt. Und da stößt man ja auf vielerlei, also auf Fett, was auf diesen, zum Beispiel auf diesen Schlitten, auf jedem Schlitten liegt ja ein Stück oder ein Klumpen Fett und an anderer Stelle gibt es auch noch, dann gibt es Schokolade, dann gibt es den Erdklumpen und solche Dinge. Und da wollte ich Sie fragen, welche Herausforderungen dieser Raum, also jetzt rein von den Materialien her gesehen, mit sich bringt. Ich weiß auch, dass es, glaube ich, 2017 einen leichten Mottenbefall gegeben hat, glaube ich, an dem Filzanzug, den man recht schnell gefunden hat, weil es doch ein Monitoring gibt. Also die Frage, welche Herausforderungen, mit welchen Herausforderungen haben Sie da tagtäglich oder öfter zu tun?
Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Was da interessant ist, ist auf der einen Seite die Materialien, die man typischerweise Beuys so zuordnet. Fett, Filz. Auf der anderen Seite finden sich da viele Gegenstände der Alltagskultur, der Industriekultur. Wenn man mal über die,
das
über
Telefon,
die Vitrine...
Das Erdtelefon ist da, ne?
Der Messzylinder... Der Beuys-Bus natürlich, als VW-Bus, die Schlitten.
Der Bus sieht sehr, sehr rostig aus. Ne?
Ja, der sieht sehr rostig aus.
Ich glaube, der ist von 61, oder?
Der ist von 1961. Man weiß, also ich weiß jetzt aus der Literatur, dass es das Fahrzeug von dem Galeristen René Bloch war. Und es ist, wenn ich das mal so provokativ sagen darf, für die deutsche Seele natürlich eine Zumutung, ein schmutziges Fahrzeug.
Stimmt, die Scheiben sind blind vor Staub und Dreck. Ja.
Das ist durchaus spannend, weil Beuys dieses Fahrzeug so übernommen hat. Also es ist sozusagen keine Patina, die sich sozusagen im musealen Raum gebildet hat, sondern das ist Teil des Originals. Von Beuys so übernommen und von Beuys auch so gewollt, dass dieser Bus patiniert ist. Er ist stark verrostet. Wenn wir aber frühe Aufnahmen uns ansehen von, also 1969, hat sich sozusagen das Schlittenrudel mit dem Bus so vereint als installative Arbeit, dass er da schon verrostet war. Und das kann man auch in den ersten Jahren, also in den 70er Jahren gibt es viele Aufnahmen, wo man auch diese Rostflecken tatsächlich in ihrer heutigen Größe so nachvollziehen kann. Also er ist tatsächlich in der neuen Galerie an seinem Standort gut erhalten. Wir hatten für eine Ausleihe einen Fahrzeugexperten, also einen Oldtimer-Experten, und der wiederum hat davon geschwärmt, wie gut erhalten dieses Stück ist, weil es eben seit 1976 auch nicht mehr den Witterungseinflüssen, Straßensalz etc. ausgesetzt ist. Mhm. Also da gibt es ganz verschiedene Perspektiven auf dieses Fahrzeug. Mhm.
Sie hatten eben schon angedeutet, dass die Forschungslage oder das, was überliefert worden ist, dass das schwierig ist. Ja. Worauf können Sie denn da zurückgreifen?
Ja, zunächst mal ist es schwierig. Der Beuys-Raum als solcher war zunächst als Leihgabe installiert, 1976 von dem Ehepaar Herbig, Barbara und Jost Herbig. Und
ein Sammler-Ehepaar war das,
Sammler-Ehepaar. Ne? Und dementsprechend hat man sich in den 70er, 80er Jahren mit der restauratorischen Betreuung dieser Arbeit sehr zurückgenommen, was ja üblicherweise bei Leihgaben so ist, wenn es nicht ganz konkrete Absprachen gibt.
Also es war keine Dauerleihgabe von...
Es war eine Dauerleihgabe, aber es gibt eben nur wenige schriftliche Dokumente. Es hängt natürlich auch mit der Zeit zusammen. In dieser Zeit sind Erhaltungszustände nicht so akribisch dokumentiert worden, wie das heute natürlich der Fall ist und auch richtigerweise so gemacht wird. Dementsprechend, wir haben nur wenige Dokumente, sehr sparsam beschrieben, nur eklatante Schäden. Fotodokumentationen in dem Umfang, wie wir sie heute haben, gibt es auch nicht.
Gibt es nicht.
Ja, und das war eben auch Teil der Beschäftigung mit diesem Thema, sozusagen die Erhaltungs- und Restaurierungsgeschichte der frühen Jahre zu rekonstruieren. Anhand, natürlich gibt es Fotografien, die aber jetzt nicht als restauratorische Intention aufgenommen worden sind, sondern aus dokumentarischen Zwecken, um das Kunstwerk darzustellen.
Jetzt hat es ja zumindest die letzten 20 Jahre eine Kontinuität gegeben in Ihrer Person, was die Restaurierungsgeschichte oder Konservierungsgeschichte angeht. Was war denn die größte Herausforderung oder auch Veränderung vielleicht, mit der Sie umgehen mussten? Oder ist das im Grunde alles so gleich geblieben über diese Zeit?
Ja, natürlich ändert sich immer was. Die Materialien verändern sich auch in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Mhm. Ja, es gibt viele Herausforderungen, die sowohl kurzfristig, wie zum Beispiel dieser Mottenbefall, als auch mittel- und langfristig die Frage, wie wir mit den Grafiken umgehen, die natürlich durch ihre Dauerpräsentation auch unter der sehr geringen Lichtstärke, die dort herrscht, natürlich leiden müssen.
Was ist mit dem Fett? Das zersetzt sich doch zwangsläufig über die Zeit.
Naja, also so eine Zersetzung in dem Sinne können wir nicht feststellen, sondern eher eine Verfärbung eine Anlagerung von Staub. Also Staub klebt dort an und ist auch schwer zu entfernen. Mhm. Ja, und ein großes Problem war zum Beispiel einer der Reifen des Beuys-Busses, der immer Luft gelassen hatte. Da musste man so in regelmäßigen Abständen mal wieder aufpumpen.
Ja.
Auch eine sehr interessante restauratorische Tätigkeit. Ja, und ich hätte größere Schwierigkeiten, die guten und richtigen Entscheidungen zu treffen, wenn ich nicht so im Team arbeiten könnte. Wir sind 11 Restauratorinnen und Restauratoren in unserer Abteilung, die Frau Hansen leitet, Anne Hansen. Da sind eben ausgewiesene Expertisen in verschiedenen Fachbereichen. Mhm. Und da arbeite ich zusammen mit, Sie hatten es ja schon angesprochen, mit der Textilrestauratorin Julia Dummer, mit dem Metallrestaurator Friedrich Trier und mit dem Papierrestaurator Ronald Reinke. Und damit sind eben auch diese wichtigen Themen,
Materialien
und Dinge abgedeckt. Und wir haben uns da auch schon mehrfach getroffen und machen das regelmäßig, um ein restauratorisches Gesamtkonzept zu entwickeln. Und natürlich auch den Raum konservatorisch zu betreuen. Also nicht nur in die Zukunft, sondern eben auch aktuell Maßnahmen zu treffen. Da ist natürlich eine große Maßnahme ist der Mottenbefall, den Frau Dummer bearbeitet hat durch das Integrated Pest Management, IPM.
Ja.
Ich hoffe, ich habe es jetzt voll richtig gesagt.
Doch, Integrated Pest Management, ja. Ich habe das irgendwo auch nachgelesen. War es so, dass es eben relativ frühzeitig entdeckt worden ist?
Ja, natürlich. Ne? Ja.
Sonst wäre es auch nicht so leicht, der Schaden behoben werden können oder ein größerer Schaden oder überhaupt ein Schaden entstanden. Also, ich das richtig gelesen habe, sind dann so Pheromonfallen aufgestellt worden und dann mit diesen Schlupffesten war dann die Behandlung tatsächlich. Ne?
Genau. Mhm. Ja, das sind eben, wenn so ein Befall, das ist eben so eine exponentielle Entwicklung, die dann, ich sag mal, in den ersten Phasen sehr harmlos wirkt und dann eben sehr schnell eskalieren kann. Man kennt das vielleicht auch aus der aktuellen Situation.
Genau, ich habe gerade dran gedacht.
Ja, ja. Der platte Reifen des Bolzbusses war auch eine Maßnahme, die, also ein Eingriff auch ins Objekt. Da hat Herr Trier dann eine Unterstützung der Achsen realisiert. Das sind so sagen wir, unsichtbare Sockel jetzt montiert. Und da war es eben wichtig, dass der Bolzbus seine natürliche Standposition behält.
Sonst wäre er wahrscheinlich abgesackt, so nach einer Seite, oder?
Ja, dass er nicht auf Sockel gestellt aussieht, dass der Reifen immer noch belastet ist und durch den Druck das Gewicht des Busses deformiert ist auf der Auflagefläche, dass der Radstand natürlich ist und sich nicht durch die Unterstützung verändert. Also das ist dann im Detail sehr kompliziert oder komplex.
Ja. Dumme Frage, hätte man auch den Reifen selbst reparieren können?
Ja, grundsätzlich schon, aber auch der Reifen, die Radkappe, die Felge ist also so mit Patina überzogen, dass man ihn gar nicht angreifen kann, ohne Spuren zu hinterlassen. Ja, und wir hätten ihn vielleicht noch ein paar Jahre aufpumpen können, aber vielleicht wäre er dann irgendwann geplatzt und so der Reifen. Und so haben wir eben frühzeitig da eine Lösung gefunden, wo noch unterstützende Maßnahmen nicht, also keine wirklich gravierende Eingriff
notwendig. Kein Eingriff in das Objekt ist, selbst direkt.
Ja.
Gibt es noch andere Entscheidungen, die Sie treffen mussten, vielleicht auch größerer Art?
Das ist natürlich auch dieser Filzanzug, der jetzt auch aufwendig restauriert werden soll, sodass er dann auch wieder präsentiert wird. An seiner Stelle ist ja eine temporäre
Das hatte ich gelesen, Kopie, da stand Faksimile an der
Tafel. Gehängt, um eben den Raumeindruck, den geschlossenen Raumeindruck bewahrt zu haben. Ja. Mhm. Da haben wir uns auch dazu entschieden, das also klar sichtbar zu halten. Also man sieht, das ist ein neuer Filz, das ist natürlich in dem Schnitt des Bolzbusses, der ja auch bekannt ist, das hat Frau Dummer recherchiert, gefertigt worden ist, steht er stellvertretend für das Original, das aber, denke ich, doch wieder an seinen Platz zurückkehrt.
Und so könnte es sein, oder ergibt es sich, dass über die Jahre einzelne Objekte, also der Bus oder der Filzanzug und vielleicht Grafiken auch immer mal wieder rausgenommen werden und restauriert werden müssen?
Ja, also ich bin da sehr zurückhaltend. Also eine kontinuierliche Restaurierung halte ich vielleicht nicht so für das geeignete Konzept. Ich denke, man muss sehr langfristig überlegen, welche Veränderungen oder Veränderungsgrade für uns akzeptabel sind. Und da müssen wir natürlich auch feststellen, dass es da durchaus auch sich Ansichten ändern können, ne? Dass man, was jetzt Reinigungsgrade ist, ich sag mal, oder sichtbare Grade von Degradation, Farbveränderungen, Verfärbungen etc., ist man vielleicht heute etwas, hat man eine andere Auffassung wie vielleicht noch vor 20, 30 Jahren. Ich sehe da bei dem Bolzbus auch so ein ja, vielleicht kann man es schon als Turn sehen, dass es von den heutigen Generationen diese Kunstwerke ja auch als historische Kunstwerke betrachtet werden. Also viele Besucherinnen und Besucher haben Beuys nicht mehr selbst erlebt und haben dadurch auch einen Zugang zum Objekt, wenn es vielleicht gegilbt, gealtert ist und so weiter. Und man muss jetzt auch dazu sagen, gerade wenn man sich fragt, ja, wie ist die Alterung, Vergänglichkeit, wie haltbar sind Kunstwerke? Gehen wir mal von dem Rudel aus, 1969 als Kunstwerk geschaffen von Beuys. Viele Objekte
sind noch älter.
Und das sind viele Jahrzehnte. Ich bin jetzt schlecht im Rechnen.
45 aber Jahre, das hatte ich mir nämlich Jahre auch.
Also ein Kunstwerk, das nach 45 Jahren ja noch einen authentischen Eindruck vermittelt. Und natürlich gibt es Veränderungen, die als solche wirklich ganz deutlich wahrnehmbar sind, wie zum Beispiel diese Verfärbung des Fettes. Aber ich denke, dass man das auch so als ganz natürlich einordnen kann. Mhm. Weil ein Fett, ein 45 Jahre altes Fett halt einfach mal
auch so aussieht. Ja.
Und ja. Es gibt da auch noch so ein Stück Blutwurst in einer Vitrine. Ja, das sieht eigentlich für 45-jährige Blutwurst eigentlich noch ganz gut aus.
Ganz gut, ne? Aus.
Mumifiziert.
Ja.
Ja, also, und so ist es auch mit vielen Materialien, wo, sagen wir, relativ wenig Restaurierungsbedarf ist. Eine große Baustelle, ich hatte es ja schon gesagt, ist natürlich die Frage, wie geht man mit den Grafiken um? Es gibt ja auch anderen Orten auch Tendenzen, wo man Faksimilierung in Betracht zieht für empfindliche Objekte. Das wurde hier auch schon diskutiert. Man muss aber immer in Betracht ziehen, dass dieser Beuys-Raum als Rauminstallation integriert ist alle diese Kunstwerke, die zuvor natürlich eigenständig waren. Und ein wichtiges Element, auch konservatorisch betrachtet, ist natürlich auch immer der Zusammenhalt des Kunstwerkes an seinem Ort. Mhm. Ja, das ist
die Installation als
Leitthemen.
Solche dann. Mhm.
Und ich denke, dass sich da die aus den verschiedenen Objekten sich entwickelnden Themen und Fragestellungen unter diesem Gesamtthema einordnen müssen. Was natürlich sehr schwierig ist und an einer oder anderen Stelle vielleicht auch nicht wirklich schlüssig lösbar sein werden kann.
Jetzt gibt es ja auch in anderen großen Städten, zum Beispiel in Darmstadt gibt es den Block Beuys und in Hamburg gibt es Beuys und an verschiedenen Orten. Sind Sie, die Restauratoren und Restauratorinnen, im Austausch, also zum Beispiel über typische Beuys-Probleme oder andere Frage auch, die damit zusammenhängt, glauben Sie, dass genügend geforscht wird?
Ja, also ich denke ganz sicher, dass es da noch Forschungsbedarf gibt, ganz erheblichen Forschungsbedarf, der sich vor allen Dingen auf die materiellen Aspekte und die kunsttechnologischen Aspekte der Werke richtet und auch auf die Fragen typischer Alterungsprozesse und eben auch konservatorische, restauratorische Techniken und Methoden. Es stellt sich irgendwie so ein bisschen die Frage, muss es eine Beuys-spezifische Restaurierung geben? Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass alle diese Themen mit dem Wissen und der Kompetenz, restauratorischen Kompetenz auch abgedeckt werden können. Natürlich muss man die spezifischen künstlerischen Fragestellungen im Hintergrund haben. Interessant bei Beuys ist natürlich bei diesen Fragestellungen, dass er vielfach ähnliche Materialien verwendet hat und auch Werke, Multiples an verschiedenen Orten verwendet hat. Also insofern macht es besonderen Sinn, sich da auszutauschen. Und gerade dieser Austausch, der ist durchaus ausbaufähig.
Aber da sind wir jetzt beim nächsten Thema, denn Sie sind der Mitinitiator einer Tagung, die jetzt am 16., 17. September online stattfinden wird. Und diese Tagung heißt Raum und Zeit, Josef Beuys, raumbezogene Arbeit, ihre Präsentation und Erhaltung. Und das sind 2 Tage vollgepackt mit interessanten Vorträgen. War das Beuys-Jahr der Anlass, diese Tagung auszurichten?
Ja, war es. Wir waren leider ein bisschen spät dran mit unserer Planung. Es ist natürlich immer eine schwere Entscheidung, so ein Thema, eine Tagung zu organisieren. Und wir haben überlegt und haben uns aber dann eben doch durchgerungen, das zu machen. weil wir davon erwarten, auch für unsere praktische Tätigkeit, für unsere Pflege und Betreuung unserer Kunstwerke, da Gewinn draus zu schöpfen. Und wir haben versucht, diese Fragestellung interdisziplinär. Ja, und was auch besonders wichtig war, aus der praktischen Erfahrung mit der konservatorischen, restauratorischen, kuratorischen Auseinandersetzung mit Beuys und seinen Arbeiten, sich die Themen entwickelt haben.
Ich habe das Programm mir durchgeschaut und finde das sehr spannend. Und wenn ich das richtig sehe, gibt es so zwei Bereiche. Das eine sind Vorträge über die Materialien selber. Ja. Also wer hat Angst vor altem Fett? Oder zum Umgang mit Sauerkraut an Josef Beuys Installation Konzertflügel. Ja. Das war eine Aktion, wo 1969, wo Beuys Klavier, Flügel gespielt hat und der, wie hieß der, Henning Christiansen, der hat Geige gespielt nach einer Sauerkraut-Partitur und da war tatsächlich Sauerkraut vorhanden. Und also dann einmal die Materialien und ein anderes großes Thema sind aber auch, haben wir eben schon kurz drüber gesprochen, eben die raumbezogenen Arbeiten, also die ganzen Räume, wie geht man mit diesen Räumen um? Und sind da, würden Sie das auch sagen, sind das die beiden großen Themen oder auch die andere Frage, was ist zentral bei dieser Tagung an Fragestellungen?
Wir haben eben versucht, die Raumbezogenheit der Arbeiten, das ist ein Hauptthema. Man kann das aber jetzt nicht so im Allgemeinen fassen, sondern man kommt zwangsläufig, wenn man sich mit den Werken befasst, auch ins Detail und in die Tiefe. Und ich denke, dass beides wichtig und richtig ist und sich auch gut verbindet miteinander. Ein ganz wichtiges Thema ist der räumliche Kontext, weil man auch bei verschiedenen Kunstwerken erlebt, dass sich eben Standorte ändern, dass Häuser saniert werden, so wie das hier in Kassel der Fall ist, und sich dann natürlich die Frage stellt, lässt sich eine künstlerische Arbeit, eine Installation, in einen anderen Raum transferieren, wirkt sie dann noch? Oder welche Veränderungen müssen da in Kauf genommen werden? Wie kann man das praktisch umsetzen? Und bei unserem doch insgesamt doch sehr glücklichen Fall, dass das Kunstwerk wieder seinen in Anführungszeichen angestammten Platz zurückkehrt, ist es dann doch eine zwangsläufige Veränderung, die gar nicht ausbleiben kann, wenn sich sozusagen durch eine Sanierung eines Hauses etwas ändern soll, dann spiegelt sich diese Veränderung natürlich immer auf das Kunstwerk.
Anders kann es ja auch gar nicht sein. Ja. Also sonst würde man ja versuchen, immer den Status quo zu erhalten, was nicht möglich ist.
Ja, das wäre vielleicht möglich in ganz definierten Kontexten. Nur ist dieser Kontext Museum nicht so definiert, dass er unveränderlich ist.
Ja, genau, das meine ich. Also wenn der Beuys-Raum so erhalten werden sollte wie 1976, hätte die neue Galerie nicht saniert werden dürfen. Dann
Oder man hätte, das war ja so, auch so ein bisschen ein Schreckgespenst restauratorischer Anforderungen. Man hätte sozusagen so eine Art Zeitkapsel hier gehabt, ne? Die historische Raumausstattung der 70er Jahre halten in einem Raum.
Ne? Wie oft gehen Sie in den Beuys-Raum, um nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist?
Also ich gehe oft durch den Beuys-Raum, immer wenn ich da bin. Also es gibt drei Wege. Einmal gehe ich durch den Aueingang, weil das so schön licht und hell ist und auch diese Bauskulpturen der ehemaligen königlichen Gemäldegalerie da präsentiert sind. Dann gehe ich durch die Kabinette der Sammlung und einmal gehe ich durch den Beuys-Raum und auch durch den anschließenden Ulrike Grossart-Raum, den ich auch besonders gern mag. Nicht um nachzuschauen, ob alles in Ordnung ist, sondern ja, um auch irgendwie den Raum immer wieder mal auf mich wirken zu lassen. Das ist auch ganz wichtig, dass man ja mit den Kunstwerken lebt.
Das wäre auch meine letzte Frage, wie die Besucher reagieren auf den Beuys-Raum. Ich habe mal im Limburg-Museum in Duisburg habe ich nach meinem Studium ein längeres Praktikum gemacht und die haben auch viel Beuys gehabt und Limburg und ich habe viele Führungen gemacht und es ist mir ganz in eklatanter Erinnerung geblieben, die unterschiedlichen und zum Teil heftigen Reaktionen, zum Beispiel von einer Gruppe von kleinen, jüngeren Schulkindern, die überhaupt den Namen Beuys noch nie gehört hatten. Und dann haben wir einfach geguckt, das war, glaube ich, Blitzschlag mit Lichtschein auf Hirsch. Und dann haben wir geguckt, was liegt oder hängt oder steht da. Und es kamen die unterschiedlichsten Ideen. Und vielleicht hört sich das ein bisschen despektierlich an, aber ich kann mich an eine Seniorengruppe erinnern. Wir konnten, wo wir gar nicht bis zu dem Punkt vordringen konnten, was sehen wir hier, sondern an diesem Punkt ist das Kunst hängen geblieben sind. Ja. Das ist jetzt auch schon wirklich länger her. Ja. Aber erleben Sie solche heftigen Reaktionen immer noch auf Beuys?
Ich spüre diesem Thema tatsächlich nach, indem ich in regelmäßigen Abständen als Restaurator Führungen anbiete. Öffentliche Führungen zu Beuys, zu verschiedenen Themen. Materialien und Stofflichkeit war mal eines der letzten Thema oder Alterung und Zeitgeschichte. Das Publikum, das zur Führung kommt, ist meistens etwas älter, muss man sagen, auch wenn es Gott sei Dank auch so ein bisschen gemischt ist. Und ich fand es sehr interessant. Ich bin tatsächlich auch das ein oder andere Mal nicht mehr zu Wort gekommen, weil sich die Besucherinnen und Besucher mitgeteilt haben. Na, sie haben erzählt, ja, wir haben Beuys, wir haben hier in Kassel Beuys getroffen, wir kennen das Werk seit, ich weiß nicht wie vielen Jahrzehnten, also länger als ich. Ne? Und sozusagen aus ihrer Zuhörerrolle herausgetreten sind und sozusagen die Rede übernommen haben. Ne? Und am Ende durfte ich noch das Schlusswort sprechen.
Das war ja fast schon sowas wie Zeitzeugen.
Ja, nicht nur Zeitzeugen, sondern auch so ein positives Verhältnis zu sich auch als Besucher oder als, also nicht nur als Rezipient, sondern auch als aktiv Teilnehmende an diesem Kunstwerk. Das hat mir sehr gut gefallen und das spricht schon auch nach diesen vielen Jahrzehnten für die künstlerische Arbeit von Beuys. Vielleicht ist das, hängt das auch mit Kassel zusammen, dieses Erleben, dieses starke Verankertsein des Beuys'schen Werkes in Kassel, auch diese öffentliche Verankerung, ja, dass man sozusagen teilhaben kann an dem Werk, das gefällt mir sehr gut, das zu erleben.
Wunderbar, ein ganz großartiges Schlusswort. Ja. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg für die Tagung, dass die gut besucht wird und weiterhin alles Gute für den Raum. Und ich bedanke mich sehr, dass ich hier sein durfte und dass wir zusammen sprechen konnten. Ja.
Vielen Dank, dass Sie hier waren und danke für das schöne Gespräch.
Den Link zur kostenlosen Online-Tagung über die raumbezogenen Arbeiten von Josef Beuys gibt es in den Shownotes. Die Tagung wird auch live auf YouTube übertragen. Uns findet man auf restauratoren.de, im Restauratoren-Blog und auf Social Media. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Restauratoren-O-Ton.